Das vierte Buch Mose spannt einen Bogen von etwa 40 Jahren. 40 Jahre begleitet Gott sein Volk durch die Wildnis. Dieses Buch beginnt mit den Vorbereitungen für den Aufbruch vom Berg Sinai. Gott hat, wie vorher berichtet wurde, unter seinem Volk Wohnung genommen in diesem heiligen Zelt. Das gesamte Volk mit den 12 Stämmen und dem Priesterstamm Levi wird um das heilige Zelt herum wie eine Armee angeordnet. Gott wohnt in ihrer Mitte als der höchste König. Er führt es auf seiner Wanderung in das verheißene Land Kanaan. Das ist der Spannungsbogen im vierten Buch Mose. Als Gott das Zeichen zum Aufbruch gibt, da folgt ihm Israel. Aber es dauert nicht lange, da fangen viele Leute zu murren an und Gott greift zu ersten Strafmaßnahmen. Und dann kommt es zu einer Art Sündenfall des Volkes, nachdem ein kleiner Spähtrupp von 12 Leuten in das Land Kanaan geschickt wurde, um es zu erkundigen, entmutigen genau diese Leute bei ihrer Rückkehr das ganze Volk. Das Land sei nicht einzunehmen, die Völker zu mächtig. Stattdessen wollen sie nach Ägypten zurückkehren. Sie lehnen sich gegen Mose, vor allem aber gegen Gott auf, sodass Gott als Strafe eine 40-jährige Wanderschaft in der Wildnis verhängt. Die unmündigen Kinder, die sollen dann nach 40 Jahren das Land einnehmen. Gott trägt sein Volk mit großer Geduld während dieser 40 Jahre. Gegen Ende dieser Zeit kommt es zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen mit Völkern, die östlich des Jordan leben. Gott schenkt den Israeliten den Sieg über diese Völker, Amoriter zum Beispiel. Und dann gibt es ein Volk, der Moabiter, mit ihrem König Balak. Und der hat Angst vor einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Israel und überlegt sich, wie er diesem Volk auf einem anderen Wege schaden kann. Er lässt sich einen damals bekannten Priester und Zauberer mit Namen Biliam rufen. Und der soll dann mit seinen vermeintlichen Zauberkräften die Israeliten mit einem Fluch belegen, der sie schwächt, der sie im Krieg verlieren lässt, sodass sie das Land am Ende nicht einnehmen. Gott greift hier aus Gnade zugunsten seines Volkes ein. Er selbst begegnet Biliam und warnt ihn davor, Israel zu verfluchen, denn, so Gott, dieses Volk steht unter seinem Segen. Aber Gott lässt Biliam zu Balak gehen, er schärft ihm aber unter Androhung des Todes ein, dass er nur das sagen soll, was er ihm in den Mund legen wird. Und wie wenig es auf die Person von Biliam ankommt, um zu Israel zu reden, unterstreicht Gott ihm gegenüber dadurch, dass sein Esel anfängt zu sprechen. An dieser Stelle setzt der Predigttext für heute ein, 4. Mose 22 von Vers 36. Ich lese ihn nicht am Stück vor, sondern nach und nach. Das Thema der Predigt lautet auf Grundlage dieser Verse: Gottes Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Ich lese als erstes von Kapitel 22, Vers 36 bis Kapitel 23, Vers 6. Wer eine Bibel dabei hat, mag das gerne mit aufschlagen. Als nun Balak hörte, dass Biliam kam, zog er ihm entgegen bis Ir Moab, das am Grenzfluss Arnon liegt, der die äußerste Grenze bildet. Und Balak sprach zu Biliam: Habe ich nicht dringend zu dir gesandt und dich rufen lassen? Warum bist du denn nicht zu mir gekommen? Fürwahr, kann ich dich etwa nicht ehren? Und Biliam antwortete dem Balak: Siehe, ich bin jetzt zu dir gekommen. Kann ich nun irgendetwas reden? Nur das Wort, das mir Gott in den Mund legt, das will ich reden. So zog Biljam mit Balak, und sie kamen nach Kirjat Huzot, und Balak opferte Rinder und Schafe und sandte davon zu Biljam und den Fürsten, die bei ihm waren. Und es geschah am Morgen, da nahm Balak den Biljam und führte ihn hinauf zu den Höhen Baals, von wo aus er den äußersten Teil des Volkes sehen konnte. Und Biljam sprach zu Balak: Baue mir hier 7 Altäre und stelle mir hier 7 Stiere und 7 Widder bereit. Und Balak machte es so, wie es Biljam ihm sagte. Und Balak und Biljam opferten auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Und Biljam sprach zu Balak: Tritt zu deinem Brandopfer, ich will dorthin gehen. Vielleicht begegnet mir der Herr, und was er mich sehen lassen wird, das werde ich dir verkünden. Und er ging auf eine kahle Höhe, und Gott begegnete dem Biljam. Er aber sprach zu ihm: Die 7 Altäre habe ich errichtet und auf jedem einen Stier und einen Widder geopfert. Der Herr aber legte Biljam ein Wort in den Mund und sprach: Kehre um zu Balak, und so sollst du reden. Und er kehrte zu ihm zurück, und siehe, da stand er bei seinem Brandopfer, er und alle Fürsten der Moabiter. Vielleicht bis dahin erst einmal. Gott hat sich ein großes Volk erwählt, das ist das erste Thema in der Predigt. Wir werden hier eingeführt in so eine Opferhandlung, und es ist eine Opferhandlung, die ist aus der Sicht von Balak zumindest eine reine Götzenopferhandlung. Bei Biljam ist es wohl beides. Biljam, der kennt seine Götzen, aber er hat jetzt auch den Gott Israels kennengelernt, und er lernt offensichtlich dazu. Er ist davon überzeugt: Oh, dieser Gott Israels, den kann man, glaube ich, nicht mit Opfern manipulieren. Deswegen beharrt Biljam gegenüber Balak darauf: Also ich werde dir genau das weitergeben, was Gott mir aufträgt. Ich werde mir nicht irgendeinen Spruch, einen Zauberspruch ausdenken, damit Israel verflucht wird. Die Rede ist hier in Vers 3 von einem Brandopfer, und das war so eine Opferart ganz allgemeiner Art in der damaligen Zeit. Die gab es in Israel, die gab es in den umliegenden Völkern. Bei einem Brandopfer wurde das Tier, das Opfertier, ganz in Feuer verbrannt. Und es sollte zum Ausdruck bringen, vor allen Dingen Hingabe. Ja, Gott ist der Gott Israels. Und wir werden hier schon so ein bisschen in eine Spannung hineingeführt. Gott hat sich ein großes Volk erwählt. Wenn man sich das 4. Buch Mose durchliest, dann stellt sich die Frage: Ja, was gilt denn jetzt für Israel? Segen oder Fluch? Und die Frage beantwortet sich dadurch, dass man klärt, wer ist eigentlich Israel? Wer gehört eigentlich zu den wahren Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob? Sind es alle leiblichen Nachkommen, die sie haben? Und die Antwort lautet nein. Es ist schon im Alten Testament so, dass diejenigen, die Zusagen empfangen, die wie Abraham, Isaak und Jakob den Zusagen glauben. Klammer auf, und warum glauben sie? Weil Gott sie zum Glauben erwählt hat. Aber so viel wird hier schon mal deutlich: Gott will die Geschichte mit diesem Volk weiterführen, und er lässt sich dieses Volk, insbesondere den heiligen Überrest von gläubigen Israeliten, den lässt er nicht unter seinen Fluch kommen. Ich lese mal weiter, die Verse 7 bis 12. 4. Mose 23, Verse 7 bis 12. Da begann er seinen Spruch, das ist also jetzt der erste Spruch von Bileam. Aus Aram hat mich Balak hergeführt, der König der Moabiter von den Bergen des Ostens. Komm, verfluche mir Jakob, komm und verwünsche Israel. Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von den Felsengipfeln sehe ich ihn und von den Hügeln schaue ihn. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Wer kann den Staub Jakobs zählen und die Zahl des vierten Teiles von Israel? Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten und mein Ende soll dem ihren gleichen. Da sprach Balak zu Bileam: Was hast du mir angetan? Ich habe dich holen lassen, dass du meine Feinde verfluchst, und siehe, du hast sie sogar gesegnet. Er antwortete und sprach: Muss ich nicht darauf achten, nur das zu reden, was mir der Herr in den Mund gelegt hat? Gott unterscheidet, Vers 9, sein Volk von den anderen Völkern. Ein Volk, das abgesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerechnet wird. Hintergrund dafür ist der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat am Berg Sinai. Dieser Bund besagt, Gott will sich in besonderer Weise um dieses Volk kümmern. Er will sie seine gnädige Herrschaft erfahren lassen. Sie sollen ihn als den alleinigen Gott anbeten. Bemerkenswert dann die Bitte von Bileam in Vers 10. Meine Seele sterbe den Tod der Gerechten und mein Ende soll dem ihren gleichen. Bileam wird von Gott benutzt, um seinen Segen über Israel auszusprechen. An dieser Stelle begehrt Bileam für sich selbst auch diesen Segen. Leider zeigt sich später, dass er nicht im Glauben steht und somit Gottes Segen nicht empfangen kann. Ja, Gott hat sich ein großes Volk erwählt, aber er hat festgelegt, wie jemand, wie ein Mensch in dieses Volk hineinkommt. Und darum geht es im zweiten Punkt. Gott spricht sein Volk gerecht, sodass es mit ihm herrschen darf. Die Verse 13 bis 26. Balak sprach zu ihm: Komm doch mit mir an einen anderen Ort, von wo aus du es sehen kannst. Nur seinen äußersten Teil sollst du sehen und sollst es nicht ganz sehen. Von da aus verfluche es mir. Und er nahm ihn mit sich zu dem Späherfeld auf die Höhe des Pisga. Und er baute 7 Altäre und opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Und er sprach zu Balak: Tritt hier zu deinem Brandopfer, ich aber will dort eine Begegnung suchen. Und der Herr begegnete dem Bileam und legte ihm ein Wort in seinen Mund und sprach: Kehre um zu Balak und so sollst du reden. Und als er wieder zu ihm kam, siehe, da stand er bei seinem Brandopfer samt den Fürsten der Moabiter, und Balak sprach zu ihm: Was hat der Herr gesagt? Da begann er seinen Spruch und sprach: Steh auf, Balak, und höre. Leihe mir dein Ohr, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Er schaut kein Unrecht in Jakob. Er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Zu seiner Zeit wird man von Gott, wird man von Jakob sagen und von Israel, was hat Gott Großes getan? Siehe, welch ein Volk! Wie eine Löwin wird es aufstehen und wie ein Löwe sich erheben. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen getrunken hat. Da sprach Balak zu Bileam, wenn du es nicht verfluchen kannst, so sollst du es auch nicht segnen. Bileam aber antwortete und sprach zu Balak, habe ich nicht zu dir gesagt und geredet, alles, was der Herr sagen wird, das werde ich tun? Gott spricht sein Volk gerecht, sodass es ihm mit ihm herrschen darf. Auch hier ist es hilfreich, wenn ihr euch diese Unterscheidung in Israel vor Augen haltet. Israel wird hier wie ein ideales Volk geschildert. Es lebt unter Gottes gnädiger Herrschaft, es folgt ihm, wohin er es führt, es glaubt an ihn, es empfängt seinen Segen. Und das betrifft die Gläubigen im Volk Israel. Die anderen dürfen als Mitläufer etwas von dem Segen miterfahren. Das ändert aber nichts daran, dass spätestens, wenn sie sterben, sie sich vor Gott und seinem Gericht verantworten müssen. Die Zusage, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, die wird durch die Generationen hindurch, durch diesen heiligen Überrest weitergetragen. Ja, und dieses Volk Israel, das im Glauben lebt, wird mit einem Löwen verglichen, Vers 24. Und dieser Vergleich soll zum Ausdruck bringen, dass Israel, dass sein Volk unter seiner gnädigen Herrschaft mitherrschen wird über die Völker. Es wird mächtig sein, es wird die Kriege Gottes führen. Im Alten Testament sieht das dann so aus, dass Israel erfolgreiche Schlachten führen wird. Davon berichtet dann zum Beispiel das Buch Josua, später in den Samuelbüchern, wenn König David regiert. Das ist im Alten Testament normal, im Neuen Bund gilt das nicht mehr. Und es gilt auch nicht mehr für Israel den heutigen Staat. Ne? Dieser Staat führt keine Kriege Gottes, es ist Politik. Kann man so oder so bewerten. Ja, Gott spricht sein Volk gerecht, sodass es mit ihm herrschen darf. Ihr könnt da mal eine Stelle zu aufschlagen, die ist ja ganz wesentlich, aus dem Galaterbrief, Kapitel 3. Galaterbrief, Kapitel 3. Die Verse 6 bis 14. Galaterbrief, Kapitel 3, Verse 6 bis 14. Paulus klärt hier eben jene Frage, wer empfängt den Segen, den Gott Abraham versprochen hat? Die Antwort, die er gibt, ist diejenigen, die aus Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt worden sind. Vers 6. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden ist. Liebe Geschwister, das ist im Alten Bund nicht anders. Ein Mensch kommt unter Gottes gnädige Herrschaft, indem er den Zusagen glaubt. Und schon im Alten Bund war es so, dass diejenigen, die an den Zusagen geglaubt haben, die wurden von Gott gerecht gesprochen. Jetzt könnte man natürlich fragen, auf welcher Grundlage denn? Weil im Mittelpunkt der Offenbarung Gottes stand doch damals das Gesetz und noch nicht Jesus Christus. Und die Antwort ist die, dass Gott diesen Sühnetod auch schon für einen Abraham und einen David gelten ließ, obwohl er noch gar nicht geschehen war. Der dritte Punkt. Wer Gottes Segen erfahren will, muss sich mit seinem Volk gutstellen. Kapitel 23, von Vers 27 bis Kapitel 24, Vers 13. Vers 27. Balak sprach zu Bilam: Komm doch, ich will dich an einen anderen Ort führen. Vielleicht wird es in Gottes Augen recht sein, dass du sie mir dort verfluchst. Und Balak nahm Bilam mit sich auf den Gipfel des Peor, der auf die Wüste hinunterschaut. Und Bilam sprach zu Balak: Baue mir hier 7 Altäre und stelle mir hier 7 Stiere und 7 Widder bereit. Und Balak tat, wie Bilam sagte. Er opferte auf jedem Altar einen Stier und einen Widder. Als nun Bilam sah, dass es dem Herrn gefiel, Israel zu segnen, ging er nicht wie zuvor auf Wahrsagung aus, sondern richtete sein Angesicht zu der Wüste hin. Und Bilam hob seine Augen auf und sah Israel, wie es nach seinen Stämmen lagerte, und der Geist Gottes kam auf ihn, und er begann seinen Spruch und sprach: So spricht Bilam, der Sohn Beors, und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnungen, Israel! Wie Täler sind sie ausgebreitet, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser. Wasser wird aus seinen Eimern fließen, und sein Same wird sein in großen Wassern. Sein König wird höher sein als Agag, und sein Reich wird erhöht sein. Gott hat ihn aus Ägypten geführt, seine Kraft ist wie die eines Büffels. Er wird die Heiden, seine Widersacher, fressen und ihre Gebeine zermalmen und sie mit seinen Pfeilen niederstrecken. Er kauert sich nieder, um zu lagern wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufwecken? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. Da entbrannte der Zorn Balaks gegen Bilam, und er schlug die Hände zusammen. Und Balak sprach zu Bilam: Ich habe dich gerufen, damit du meine Feinde verfluchst, und siehe, du hast sie nun schon 3-mal gesegnet. Und nun fliehe an deinen Ort. Ich hatte vor, dich hoch zu ehren, aber siehe, der Herr hat dir die Ehre versagt. Bilam aber antwortete dem Balak: Habe ich nicht auch zu deinen Boten, die du mir sandtest, geredet und gesagt, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gäbe, so könnte ich doch das Gebot des Herrn nicht übertreten, um Gutes oder Böses zu tun nach meinem eigenen Herzen, sondern nur, was der Herr reden wird, das werde ich auch reden. ja, man merkt ja so ein bisschen, Biljam wird so ein bisschen geübter als Prophet Gottes. Also nach, jetzt beim dritten Mal hat er verstanden, ja, also dieser Gott der Israeliten, den kann ich nicht manipulieren. Wir haben es jetzt dreimal versucht, aber der redet das, was er reden will. Er ist jetzt bereit, in einer Vision zukünftige Dinge, die Israel und die Völker betreffen, zu schauen. Das erste Mal ist dann in Vers 2 davon die Rede, dass der Geist Gottes über ihn kam. Er wird in eine Welt der Vision versetzt, wo Gott ihm zukünftige Dinge eröffnet. Ja, die Rede ist dann in Vers 7 von so einem komischen König, Agag. Vielleicht ist das als Herrschertitel für Könige Amaleks zu verstehen. Die wesentliche Aussage aber, die Gott durch Biljam ausspricht, ist: Wer dich segnet, ist gesegnet. Und jetzt könnte man das auf Biljam anwenden und sagen: Biljam, verinnerliche diesen Segen, den Gott durch dich über Israel ausspricht, und eigne ihn dir selber an. Also eigentlich, wenn du diesem Volk wohlgesinnt bist, wirst du Gottes Segen mitempfangen. Durch Gerichte an seinem eigenen Volk hat Gott bereits deutlich gemacht, dass sein Segen solchen Israeliten gilt, die sich an seinen Bund halten. Wer hingegen seinen Bund bricht und Götzen verehrt, dem gilt sein Fluch. Es geht hier in dem Spruch Biljams also um den Segen für solche Israeliten, die im Glauben vor Gott leben, nach dem Vorbild Abrahams. Sie von menschlicher Seite aus zu segnen, heißt so viel wie, sie glücklich zu preisen. Wer Gottes Volk glücklich preist, rühmt Gott und bezeugt die Sehnsucht, selber an diesem Glück teilzuhaben. Auch dieses Thema wird im Neuen Testament an wichtiger Stelle aufgegriffen. Jesus wird einmal gefragt, oder er wird von seiner Mutter gebeten, mal aus dem Haus herauszukommen, um mit ihnen zu reden. Sie ist ja seine Mutter und die Familienangehörigen sind dabei. Jesus erzählt dann bei dieser Gelegenheit, wer denn wirklich die echten Verwandten sind, mit denen er sich verbündet. Das sind die, die den Willen Gottes tun. Oder vom Evangelium her gesagt, die dem Evangelium glauben. Das sind seine Brüder und Schwestern. Und da gibt es in der Endzeitrede einen Hinweis von Jesus, wie stark er dieses Element gewichtet, dass sich ein Mensch Christen zuwendet und ihnen hilft. Es zeugt von echtem Glauben. Matthäus 25, von Vers 31. Wenn der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommt und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt? Oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist also ein Grundprinzip, das haben wir im Alten und im Neuen Testament. Wer Israel, die wahren Israeliten segnet, der wird mitgesegnet. Und hier spricht Jesus über das letzte Gericht. Also offensichtlich kann es nicht anders sein, dass jemand, der sich in dieser Weise mit Christen identifiziert, so wie Jesus das schildert, und selber Gefahren auf sich nimmt, dass dies Ausdruck echten Glaubens ist. Es entscheidet sich, liebe Geschwister, nicht an der Stellung zum irdischen Staat Israel, ob jemand Gottes Segen erfährt. Also wie jemand zum Gaza-Krieg steht, das ist eine politische Einschätzung. Es geht nicht um den Segen Gottes. Den Segen Gottes empfangen Juden und Araber und Russen und Ukrainer, wenn sie ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Das ist eine ganz einfache Botschaft. Der vierte und letzte Punkt. Gott bringt dir durch Jesus Christus, den Herrn, Segen oder Fluch. Zurück zu 4. Mose 24, die Verse 14 bis 19. Und nun siehe, da ich zu meinem Volk ziehe, so komm, ich will dir zeigen, was dieses Volk, deinem Volk, in den letzten Tagen tun wird. Und er begann seinen Spruch und sprach: So spricht Bileam, der Sohn Beors, und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne Seths zertrümmern. Edom wird sein Besitz und Seir zum Eigentum seiner Feinde werden. Israel aber wird Mächtiges tun. Von Jakob wird ausgehen, der herrschen wird, und er wird umbringen, was von der Stadt übrig ist. Bis dahin. Das ist wohl der wichtigste Spruch, Segensspruch, den Gott durch Bileam ausspricht. Und vom Neuen Testament wissen wir, wer hier gemeint ist. Niemand anderes als Jesus Christus. Er ist der Stern, der aus Jakob hervorgetreten ist. Bemerkenswert aber, und darauf gehe ich zunächst nochmal ein, Vers 14: Ich will dir sagen, was dieses Volk, deinem Volk, in den letzten Tagen tun wird. Die letzten Tage, was sind das für Tage? Das sind Zeiten, die der Vollendung der Herrschaft Gottes vorausgehen. Und hier kündigt Bileam an, da wird Israel Moab endgültig besiegen. Die Prophetie bleibt dabei aber ziemlich unbestimmt, wie das die Regel ist in alttestamentlichen Prophetien auf das Ende hin. Und wie ist das zu verstehen? Offensichtlich hat Gott seine Herrschaft noch nicht vollendet. Ne? Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Die Moabiter gibt es auch nicht mehr. Die Moabiter, wie lange hat es die gegeben? Fast zur gesamten Zeit des Alten Testamentes ist es ein Nachbarvolk Israels. Vielleicht fällt euch eine bekannte Moabiterin ein. Ruth war eine Moabiterin. Die hat sich dem Volk Israel angeschlossen. Die hat aus Glauben gelebt. Sie war dann Urgroßmutter von David. Meistens aber gab es Streit zwischen Israel und Moab. Es gab so einen Höhepunkt der Siege Israels unter David. Aber was machen wir mit so einer Voraussage auf Moab im Blick auf die letzte Zeit? Offensichtlich ist Moab so ein Sinnbild für alles, was sich gegen Gott und sein Volk aufstellt. Es ist auch heute schwierig, ne, sich bestimmte Völker rauszupicken und zu sagen, ja, die sind besonders gegen Christus und sein Volk ausgerichtet. Warum ist das heute schwieriger? Ja, weil das Volk Gottes im neuen Bund mittlerweile eine ziemlich andere Gestalt angenommen hat. Wir haben nicht mehr dieses eine heilige Zentrum in Jerusalem mit dem Tempel. Jüdische und nichtjüdische Christen versammeln sich weltweit in sogenannten Gemeinden, Ortsgemeinden. Sie lesen die Bibel, sie feiern ungefähr Gottesdienste wie hier. Sie kümmern sich nicht darum, ob es irgendwelche heiligen Orte gibt. Dort, wo sie sind, sind sie selber Tempel Gottes. Ja. Offensichtlich gilt das dann für Moab. Es gibt andere Symbole im Alten Testament für Feinde Gottes. Moab, das häufigste Symbol ist Babylon. Das fängt schon in 1. Mose 11 an. Das ist auch das Symbol des Bösen. Also Babylon ist die böse Stadt schlechthin. Das wird dann auch im Neuen Testament aufgegriffen, in der Offenbarung. Die Hure Babylon. Das ist die Stadt, die alle beherbergt, die ihr Glück außerhalb von Gott suchen. Jeder, der kein Christ ist, lebt sinnbildlich in dieser Stadt und muss damit rechnen, dass er am Ende Gottes Gericht erfahren wird. Ja, Gottes Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Vor allem ist hier in dem letzten Spruch von Biljam von dem kommenden Retter die Rede, durch den Gott seine gnädige Herrschaft aufrichten und vollenden wird. Und das ist für dich eigentlich das Entscheidende. Wenn du Gottes Segen erfahren willst und nicht Gottes Fluch, musst du dir darüber im Klaren sein, in welcher Beziehung du zu Jesus Christus stehst. Hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erretter in deinem Leben angenommen? Hast du Vergebung der Sünden durch ihn empfangen? Daran entscheidet sich, ob du ein wahrer Israelit bist oder ein Moabiter, ein Babylonier. Paulus sagt in 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20, was immer Gott an Zusagen gegeben hat, in der Person von Jesus Christus finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Lass dir von niemandem das Heil absprechen, wenn du mit Christus im echten Glauben verbunden bist. Erfreue dich an der Heilsgewissheit. Aber wenn du kein Christ sein solltest, ich gucke ja niemandem ins Herz, dann mach dir selber nichts vor. Rede dir nicht Dinge ein, die du nicht empfangen hast. Ja, Gottes Segen muss zu seinen Erwählten kommen. Woran kannst du erkennen, dass Gott dich erwählt hat? Dadurch, dass du Jesus Christus als deinen höchsten Schatz im Herzen hegst. Amen. Wir singen als Antwort auf die Predigt das Lied unter der Nummer 156. Ist Gott für mich, so trete gleich alles widerlich.